die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi,
Gianelli
und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Heute tun wir ein kleines Geheimnis enthüllen. Der Nagi ist Einkaufstourist.
Genau.
Bist du mal auf Deutschland gewesen, shoppen?
Ja, ab und zu gehen wir doch auf der schöne Laufenburg, weil das ist ganz nöch da und dann unsere Woche Einkäufe erledigen.
Und wenn du da auf Deutschland gehst, shoppen, dann nehme ich an, du schaust auch gerade, was im Weinregal so rumsteht. Deutschland ist jetzt nicht ein armes Land an guten Weinen.
Nein, der mal hat sich also auch absolut abboten, weil wir haben ja wieder ein Wein 2 braucht mal einen, den wir selber auswählen. Und dann bin ich im EDK gewesen.
Also eine grosse deutsche Supermarktkette.
Wo aber meiner Meinung nach sehr eine gute Auswahl, sei es an Food, aber auch an Wein hat.
Und was entdeckst du denn so im Weinregal vom EDK?
Ja, das Spannende ist jetzt, wenn du dort in Laufenburg gehst, dann hast du so ein bisschen Bodenseeregion, du hast ein bisschen Markgräflerland, der badische Raum, der dann so ein bisschen aufgeteilt wird. Und in eben dem Markgräflerland bin ich jetzt fündig geworden.
Markgräflerland, vielleicht tun wir mal zuerst das Gebiet ein bisschen einordnen. Das ist ja das Gebiet, das sich so ein bisschen von Basel aufwärts zieht bis auf Baden und so in dem Grenzdreieck Schweiz, Frankreich, Deutschland liegt. Sozusagen der südwestlichste Zipfel von Deutschland.
Ja, plus minus. Also wenn man das Gesamtanbaugebiet anschaut, dann redet man ja von Baden-Württemberg. Das startet nördlichster Punkt Mannheim, geht aber bis auf Basel und ist eines der grössten deutschen Weinbaugebiete mit knapp 15-16'000 Hektar Rebbauland. Und das Markgräflerland, ich würde es jetzt mal so verorten, südlich von Freiburg im Breisgau bis ab auf Basel zieht sich das. Immer schön entlang am Rhein mit den Hängen, die sich erheben Richtung Schwarzwald. Dort bin ich früher schon etwa die mal verkehrt. Ich habe ja auch Freunde dort, die Wein machen. Und da gibt es auch noch ganz besondere Zonen, wie zum Beispiel der Kaiserstuhl, ein erloschener Vulkan mit seinen Ausläufern, am Thuniberg. Und der Thuniberg geht dann aber bis Bad Krozingen. Und im Bad Krozingen gibt es das kleine Dorf Schlatt. Und dort ist der Martin Wassmer daheim und von dem habe ich einen Wein gepackt.
Wenn man den Namen Wassmer sagt, das ist kein unbekannter Name. Es sind ja auch zwei Brüder, die dort winzern. Es hat aber jeder sein eigenes Weingut, der Fritz Wassmer und der Martin Wassmer. Und wir reden heute über den Martin Wassmer. Und der Martin Wassmer, der finde ich, hat eine interessante Karriere hingelegt, weil der ist gar nicht jetzt so von jung auf Winzer gewesen, sondern der hat sich zuerst mal zum Koch ausbilden lassen.
Man kann ja auch sagen, er hat einen landwirtschaftlichen Hintergrund, weil er kommt aus einer Bauernfamilie.
Genau, aber er selber sagt das auch, er hat sich Wein auch eigentlich durchs Kochen erschlossen. Jetzt, das Weingut ist noch gar nicht so alt, das gibt es seit 1997. Die Familie hat aber schon vorher Weinland besessen. Vorher haben sie das einfach der lokalen Genossenschaft verkauft zur Weiterverarbeitung. Und 1997 hat er dann aber entschieden, hey, das wollte ich jetzt selber machen und hat dann angefangen und dann zwei Jahre später seinen ersten Jahrgang auf den Markt gebracht. Es ist ein Familienbetrieb, also er führt das Weingut zusammen mit seiner Frau, der Sabine Wassmer, und er hat auch zwei Kinder, die ebenfalls im Weingut engagiert sind, nämlich Sabrina und der Marvin Wassmer. Das ist also alles in Familienhand und er hat ja eine Philosophie, du hast vorher gesagt, das ist ja nicht so weit weg von Frankreich und Frankreich spielt ja eine grosse Rolle in der Art, wie er Wein möchte machen.
Ja, also Frankreich spielt für sehr viele Winzer dort eine Rolle, auch für den Martin Wassmer. Das grosse Burgund-Vorbild, das da immer genannt wird, also die Region, wo Pinot Noir und Chardonnay König sind. Und wie können Sie auch verwundern, heute wird es sich um einen Pinot Noir oder deutsch Spätburgunder handeln.
Ja, wir haben ja schon ein-, zweimal Erfolg gehabt, wo es lustigerweise auch immer um deutsche Winzer gegangen ist, die gesagt haben, hey, unser grosses Vorbild ist Burgund und wir machen so Wein, wie die das in Burgund machen. Ja, ist das so ein deutsches Ding irgendwie, dass man da im grossen Burgund nacheifern will? Oder wieso, wo kommt das?
Also ich glaube, das Nacheifern, ja, das hat etwas zu tun mit dieser Geschichte in Burgund, mit dieser Tradition. Und jetzt können wir auch irgendwo sagen, ja, die Burgunder, die haben das auch gut kultiviert und geschickt gemacht. Also ich mag mich erinnern an unsere History-Folge, wo wir über Zisterzienser reden. Und Zisterzienser werden ja immer als die Gralshalter vom Burgund bezeichnet, die die Parzellierung vorgenommen haben, wo wirklich Begrenzungen gemacht haben, wo Klon gezogen haben, das nennen wir ja Selektion Massal, wo man dann die eigenen Rebstöcke, die besten, rausnimmt, die nachzieht, dann wieder neu bepflanzen tut und so die besten Pinot-Klon für die jeweilige Parzellen ausgesucht hat.
Jetzt finde ich an Martin Wassmer interessant, dass er da sagt, ja, also er will nach burgundischer Philosophie produzieren und er ist das in einem Interview auch schon mal gefragt worden und dann grenzt er es aber wieder ein und sagt, für ihn habe Frankreich zwar eine Vorbildfunktion, aber das Allerwichtigste für ihn sei das Terroir von seinen eigenen Lagen. Er hat dann da gesagt, Burgund hat seine Terroirs, wir haben unsere und wichtig sind ihm Handschrift und Kulturführung und er will etwas nicht, nämlich dass all seine Weine gleich schmecken.
Wenn man versucht, das Terroir zu verfolgen und in die Flasche zu bekommen und das mit einem entsprechenden Weinbau macht, dann ist das sicher möglich. Ich glaube aber auch, das burgundische Vorbild kann man sich auch noch durch önologische Beratung zuholen. Eben, das eine ist das Terroir, das eine ist der Boden, das andere ist aber auch, was du alles machst dafür, wie es du machst. Und da kann man auch sagen, zumindest gibt es doch ein paar Winzer, die sich auch önologische Dienstleistungen aus dem Burgund zuziehen, um dem Vorbild nachher auch näher zu kommen. Und es wird zumindest erzählt, dass das auch beim Herr Wassmer der Fall ist.
Also, und jetzt Stichwort Terroir, der Wein, den wir hier auf dem Tisch haben von Martin Wassmer. Der nennt sich ja Schlatter-Maltesergarten Spätburgunder. Und der Maltesergarten, der Schlatter-Maltesergarten, das ist ja dann eben so ein Terroir, das er bewirtschaftet.
Man sagt Lehm, Kalk, eigentlich so typischer Untergrund, den man dort antrifft und sicher eine gute Eignung hat für Spätburgunder-Pinot Noir.
Auf der Homepage von Martin Wassmer, da steht auch, Maltesergarten zählt wegen seiner besonderen klimatischen Bedingungen zu den besten Lagen Badens. Und wo wir das vorbereitet haben, hast du so einen Spruch geflogen und gesagt, ja gut, das behauptet ja jeder Winzer, dass sein Berg gerade zu der besten Lage in der Region X gehöre.
Ja, also aus irgendeiner Überzeugung heraus leistest du dir das Stück Land. Jetzt können wir noch darüber zinieren, ist nichts anderes übrig gewesen? Hat er wirklich für seine Vorstellung, für seine Interpretation das beste Stück Land bekommen? Das ist eine Frage, die würde ich offen lassen, aber das ist ja auch nicht irgendwie negativ gemeint gewesen, sondern einfach, das ist etwas, wo jeder ambitionierte Winzer auch über seinen Wein hoffentlich auch sagt, weil das müsste ja die Einstellung sein, mit der man angeht, um ein gutes Produkt auf die Flasche zu bekommen.
Und jetzt finde ich, sollten wir uns den mal ins Glas einschenken. Ich schaue aber zuerst mal noch schnell auf die Etikette drauf. Das ist relativ schlicht gehalten. Da ist das Familienwappen drauf von Martin Wassmer. In geschwungener Schrift steht sehr gross sein Name. Und dann hat es noch so ein bisschen Verzierung mit so einem kleinen, schräg gestellten Weinfass und ein goldiges Rändchen um die Etikette herum. Also gesehen, hat irgendwie so etwas Edels zurückhaltend, würde ich sagen. Und du hast jetzt schon die Nase am Glas. Was schmeckst du?
Ich würde sagen, für mich ist es typisch für die Region, ein wirklich ein sehr, sehr duftiger Wein, also so ein betörendes Parfüm. So ein bisschen Brombeere, rote Beere, die dort durchkommen und dir wirklich so etwas wahnsinnig Beerig-Fruchtiges in der Nase geben. Also es ist sehr sexy, wenn man daran schmeckt. Überhaupt nichts, was einem irgendwie missfallen tut.
Also sexy im Sinn von betörend?
Genau.
Ich würde es unterstützen, wenn man so eine erste Nase voll nimmt, dann kommt einem da einiges entgegen. Und da kann man jetzt wirklich sagen, also in der Nase macht der Wein jetzt nicht irgendwie auf zurückhaltend oder dezent, sondern er wirft sich einem so auch ein bisschen entgegen.
Ja, also da wirst du jetzt mit offenen Armen empfangen. Und ich meine auch, wenn man es jetzt am Probieren tut, am Gaumen. Er ist nicht süß, aber er hat so eine Fruchtigkeit. Also der Wein muss durchgegoren sein, der hat irgendwie 13-13,5%. Für doch ein relativ warmes Jahr 2019. Was ich eigentlich noch cool finde, dass man im Edeka einen 2019er Wein noch findet. Für 130 Franken. Ist wirklich wahnsinnig anheimelnd, schmeichelnd und holt dich ab. Also ich finde wirklich ein unkomplizierten, offenen, zugänglichen Wein, der meiner Meinung nach an ganz vielen Leuten könnte gefallen.
Wenn du jetzt so sagst, er könnte an ganz vielen Leuten gefallen, also meinst du, er will auch gefallen? Ist das so die Absicht von dem Wein?
Das ist jetzt schwierig zu sagen, ist das die Absicht? Das müsste man mit dem Winzer auch erörtern, weil es stellt sich immer auch die Frage, was ist der Gedanke und die Absicht dahinter? Ich habe jetzt einfach den Eindruck, das ist jetzt nicht ein Wein, wo du dir musst erkämpfen, wo du einen langen Weg musst gehen musst, um dort dann irgendwo dran anzukommen. Weil du hast halt gleich, ich weiß nicht, merkst, dass es eine gewisse Mineralität, eine Salzigkeit, du hast aber auch eben so Sauerkrise, das Erfrischende, hast aber auch so ein bisschen das schwerere Eingekochte, Lakritzige. Also wirklich eine ganze Bandbreite, die dort mitkommt. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch einen ganzen Früchtekorb aufzählen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich so, du hast Frische in Form von Säure, die du wahrnimmst. Du hast eben eine Mineralität, Schrägstrich Salzigkeit, wo dir so ein bisschen Speichelfluss gibt am Gaumen. Hast aber auch so ein bisschen die Erdigkeit vom Waldboden mit dem Lakritzigen. Also eigentlich in diesem Päckchen ein Geschmacksvolumen, wo ich sage, im weitesten Sinn sehr breit abgeholt wird.
Also wenn ich den trinke, dann geht es mir so ein bisschen ähnlich wie dir. Ich finde das jetzt nicht ein überkomplexer Wein. Also nicht einer, wo ich jetzt muss sehr lange darüber nachdenken. Ich finde es aber so einen idealen Wein, den ich mir einfach herstellen kann und ein Gläschen davon nehmen. Und finde jetzt so in der Range, wo der ist, 18 Euro, finde ich, dann löst er das auch völlig fair ein. Das ist ein Wein, den ich unkompliziert mir kann nehmen.
Also für das Geld, finde ich, ist das eine sehr gute Packung, die man bekommt. Weil du hast eine Stilistik, die da abgeholt wird, wo doch meiner Meinung nach Grundfesten von Pinot Noir / Spätburgunder abholt, wo sehr viel versucht einzulösen. Und für das Geld, was du da im Glas hast, bist du meiner Meinung nach sehr gut bedient.
Mir fehlt aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen Tiefe in dem Wein. Vielleicht ist das, wenn wir eben sagen, er ist unkompliziert, dann finde ich, er ist jetzt nicht einer, der noch wirklich lange so ein bisschen im Gaumen bleibt hängen. Es bleibt manchmal noch so bei mir jetzt zumindest so ein bisschen Bitterkeit zurück am Gaumen und auf der Zunge. Aber ja, eben, es ist jetzt, glaube ich, nicht ein Wein, wo ich jetzt sehr, sehr lange noch darüber philosophieren oder nachdenken. Das ist es für mich nicht.
Kommt auf den Moment an, kommt auf die Situation an, kommt darauf ab, was man will, was man braucht. Ich finde, da haben wir jetzt wirklich ein Package, das in sich geschlossen ist, wo in einer Preisrange liegt, wo ich glaube, da kannst du lange suchen, um zumindest für den Originalpreis so viel Wein zu bekommen. Und meiner Meinung nach ist es auch ein Tipp für alle Leute, die nicht so viel für einen guten Wein wollen ausgeben, sich dort vielleicht mal einen Schund zu schauen.
Gut, ja, können wir mal sagen, bei dem belassen wir es. Guten Griff hast du da gemacht im EDK. Und auch immer wieder schön zu sehen, dass man eben auch im Supermarkt manchmal gutes Zeug rausholen kann, wenn man auch schon so ein bisschen weiss, auf was man muss losgehen muss. Das kennt man ja ein bisschen, das Prinzip aus dem Supermarkt. Und eine gute Flasche. Und ich würde sagen, der 2,19er preislich total attraktiv. Also wenn man sich von dem eben noch sichern kann, dann sollte man es unbedingt machen.
Also ich meine, die aktuellen Jahrgänge, die jetzt verkauft werden, sind 21 oder 22. Im EDK hast du jetzt den 19er für 25 Euro bekommen.
Ja, hat es noch zwei, drei Flaschen gehabt, die du dann aus dem Schnell geholt hast?
Ja, gut. Die eine oder die andere.
Also, es lohnt sich also ein Trip über die Grenze. Wir haben gesagt, ab Hof ist der 18 Euro. In der Schweiz kommt man dann so über um die 23 Franken. Finde ich jetzt so für Schweizer Verhältnis eigentlich auch noch völlig okay. Wird jetzt noch nicht noch eine riesige Marge draufgeschlagen, einfach weil er in der Schweiz verkauft wird. Und wo man den kann kaufen, das geben wir euch in unseren Shownotes an. Ja, das wäre es gewesen, Nagi. Wenn du wieder auf Deutschland und bringst etwas zurück.
Mal schauen, wenn es sich Gelegenheit wieder ergibt. Aber ich glaube, mit dem deutschen Wein sind wir noch lange nicht am Ende.
Gut, du hast dann einfach das Verzollen nicht vergessen beim nächsten Mal, gell?
Ich habe es auch dermal nicht vergessen.
Ich habe nicht verzollt, oder was?
Nein, es war Zollfreigrenze.
Ah, 150 Franken, nein. Hä?
Richtig.
Gut, also, das wäre es gewesen. Wir verabschieden uns. Wenn ihr uns wieder hören wollt, hört ihr auch bei unserer nächsten Folge wieder rein. Und sonst wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss zusammen und tschüss Nagi.
Gianelli.